Cloud Computing, CO2-freie Autos und unsere DNA-Struktur im Netz. Willkommen in der Zukunft, willkommen bei Neues, heute live von der Digital Life Design Konferenz hier in München. Auf Einladung von Hubert Burda treffen sich hier einmal im Jahr Vordenker und Querdenker, sprich Menschen mit Visionen. Und das ist das Spannende aus den unterschiedlichsten Bereichen. Zwischen Wissenschaftlern, IT-Experten, Unternehmern und Künstlern findet hier ein interdisziplinärer Gedankenaustausch statt.
Die Leute, die Hubert Burda hier zusammenbringt, sind wirklich phänomenal.
Wenn du in den neuen Medien arbeitest, musst du wirklich hier sein.
Hier auf die DLD kommen die Gäste wirklich aus der ganzen Welt.
Dahinter steht die Idee, Updates von den besten Köpfen aus der Industrie zu erhalten.
Das ist hier wie in der Schule, wo sich all die ungezogenen Kinder treffen und ihre Ideen austauschen.
Die Themen des DLD sind hochaktuell. Ihre volle Wirkung entfalten sie immer in der nahen Zukunft. Zum fünften Mal wird das Treffen veranstaltet. Ziel ist es, sich von innovativen Ideen anstecken zu lassen und davon zu lernen. Ob alternative Stadtmodelle, grüne Transportmittel, soziales Unternehmertum oder die Inspiration, die von zeitgenössischen Künstlern ausgeht. Beim DLD dreht sich alles um die Suche nach neuen Lösungen, um die Zukunft aktiv zu gestalten.
Ja, und zwei, die aktiv geworden sind, stehen nun neben mir. Hallo Stefanie Czerny und hallo Herr Dr. Marcel Reichert, schön, dass Sie da sind. Sie haben die DLD-Konferenz sozusagen ins Leben gerufen. Wie kommt man auf so eine Idee?
Naja, das ist gar nicht so schwer. Wir begleiten seit mindestens 10 Jahren Hubert Burda in seiner Entwicklung, das ein Medienhaus zu einem neuen Medienhaus zu transformieren. Und da lernt man jede Menge spannende Leute kennen. Aus dem Internetgeschäft, aus den Wissenschaften, aus der Politik. Und unser Ziel war, die spannendsten Innovationstreiber Deutschlands, Amerikas, internationale zusammenzubringen.
Ja, das haben Sie auch geschafft. Viele spannende Leute sind hier. Warum ist denn heutzutage ein interdisziplinärer Gedankenaustausch so wichtig?
Ich glaube, weil unsere Welt sich verändert hat. Sie ist vernetzt, sie ist global, sie ist digitalisiert. Viele der Fragen, denken wir an den Klimaschutz oder anderes, lässt sich ja nicht mehr durch eine Branche, durch eine Industrie, durch eine Wissenschaft alleine lösen, auch in der Medizin. Und dieses Interdisziplinäre, oft kommen die Ideen, das Connect Unexpected, also die Verbindung, da entsteht meistens auch das Kreative.
Und spürt man denn auch hier so ein bisschen die Wirtschaftskrise?
Ach, man spürt sie natürlich. Das ist ein Thema. How to deal with crisis, global challenges. Aber die Leute sind so motiviert. Die sind so, in Krisen ist auch eine Riesenchance. Und das spürt man. Ich habe fast manchmal das Gefühl, sie sind optimistisch, weil es eine Herausforderung ist, damit umzugehen.
Wie viele Visionen oder Ideen, die hier entstanden sind, sind denn dann schon tatsächlich Wirklichkeit geworden?
Ja, schon einige, wenn man in den 5 Jahren zurückschaut. Damals, schauen Sie an, was war Google? Was ist heute Google für ein Unternehmen? Wir haben seit 4, 5 Jahren die führenden Leute von Google da, Marissa Mayer, andere, die immer wieder reden, wie sich das verändern wird. Oder soziale Netzwerke. Wir erinnern uns, als wir vor 2, 3 Jahren Facebook das erste Mal hier hatten und heute sind es 100 Millionen Menschen, die ihr Leben vernetzen damit, die junge Generation. Also vieles wird doch Realität. Ja.
Das ist faszinierend, wie schnell das geht.
Ja. Eine der ersten Preisträgerin des Anne Burda Awards für Creative Leadership war Katharina Fake. Die hat eine Fotodatenbank ins Internet gestellt und Sie wissen ja, wie es ist. Jeder stellt seine Fotos inzwischen ins Internet, macht digitale Bilder. Das war vor 5 Jahren der erste Anne Burda Preis und jetzt ist es da.
Ja, wir sind gespannt auf den diesjährigen Output der DLD und wünschen noch viele spannende Gespräche und viel Spaß und viel Erfolg. Dankeschön.
Danke.
Ja, und ein Mann, der seinen Ideen hat Taten folgen lassen, ist Shai Agassi. Ich bin das Ende des Öls, lautete seine Vision, die der Israeli vor einem Jahr hier auf der DLD vorgestellt hat. Gut, die Erfindung der Elektroautos ist nicht gerade neu, aber Elektroautos mit einer flächendeckenden Infrastruktur schon. Der ehemalige SAP-Vorstand ist fest davon überzeugt, mit seinem Projekt Better Place unseren Planeten retten zu können und erst auch einmal die angeschlagene Automobilindustrie.
Detroit, die amerikanische Autostadt, zerfällt. Ihren großen 3 Autobauern geht es so schlecht wie nie. Klima- und Finanzkrise haben den Niedergang einer ganzen Industrie eingeleitet. Die alte Vision des ölschluckenden Motorvehikels scheint ausgedient zu haben. Das Konzept Auto steht Kopf. Wohin rollt die Zukunft des Verkehrs? heiße Karossen und viel PS. Auf der Detroit Auto Show herrscht nur auf den ersten Blick Business as usual. Mit der Krise im Nacken geben sich die Autohersteller weniger protzig als innovativ. Alternative Antriebstechnologien scheinen der letzte Anker einer angeschlagenen Branche. Selbst schnittige Flitzer sollen bald grün fahren. Vor allem den Elektroautos gehört die Zukunft. Doch im Alltagsverkehr sind sie noch nicht fahrtauglich. Es fehlt an der Infrastruktur. Das ist die Stunde von Shai Agassi. Er ist keiner aus der Autowelt, ein Außenseiter, ehemaliger SAP-Vorstand, Darling der IT-Startup-Szene. Der israelische Unternehmer hat eine Vision und wird nicht müde, sie zu verbreiten. Das Projekt Better Place.
Wir suchten nach einem Modell, mit dem ein ganzes Land komplett ohne Benzin fahren kann. Wir ziehen ein gigantisches Verlängerungskabel durch das ganze Land.
Der Kompaktwagen aus dem Hause Renault-Nissan soll es vormachen. Ein Elektroauto, das beachtliche Strecken ganz CO2-frei zurücklegen kann. Die eigentliche Vision jedoch ist die Infrastruktur. Ladestationen über das Land verteilt, auf Parkplätzen und zu Hause, sollen den Wagen zwischendurch aufladen. Bei langen Strecken dagegen soll eine Batteriewechselstation schnell die leere gegen eine volle Batterie austauschen. Eine verrückte Idee, doch Agassi macht ernst. Sein Heimatland Israel konnte er schon überzeugen, mit Unterstützung von ganz oben. Die ersten Ladestationen sind bereits eingeweiht. 2010 sollen es 100.000 sein. Ein Jahr später will Better Place kommerziell starten. Mittlerweile ist auch Dänemark dabei. Hawaii, Kalifornien, Australien und Ontario haben nachgezogen. Weitere sind interessiert. Shai Agassi hat seine Partner vor allem mit seinem Business-Konzept überzeugt.
Die Batterien werden in unserem Besitz bleiben, die Autos den Nutzern gehören. Bezahlt wird an das Energie- oder Infrastrukturunternehmen nur für die gefahrenen Kilometer. Wir können aber ähnlich wie bei Mobilfunkunternehmen flexible Verträge anbieten. So könnte es Prepaid-Modelle geben oder Langzeitverträge, bei denen das Auto subventioniert wird.
Das Konzept? Better Place als Service-Provider für das Elektroauto. 0-Euro-Autos für einen 2-Jahres-Vertrag sind möglich, ebenso wie eine Kilometer-Flatrate oder Abrechnung nach Fahrminuten. Autos, Ladestationen und Servicecenter werden digital vernetzt. So können die Fahrdaten zentral verwaltet und verrechnet werden. Kluges Konzept, doch wie grün wird die Elektrifizierung wirklich? Better Place will seinen Strom ausschließlich aus erneuerbaren Energien wie Sonne und Wind beziehen. In Dänemark freut man sich schon, die nachts ungenutzte Windenergie in Autobatterien zu speichern. Ob das Konzept aufgeht, ist unsicher. Doch Shai Agassi sieht keine Alternative zur Rettung des Planeten.
Wir sagen, oh, Sonnenenergie geht nicht. Es kostet uns das Doppelte von Kohle, obwohl wir wissen, dass die Kohle eines Tages aufgebraucht ist und dass sie uns am Ende umbringen wird, ist uns der Wechsel zu teuer. Was ist uns eigentlich unser Planet wert?
Ginge es nach Shai Agassi, sollten bald all die schönen Autos mit Better Place grün fahren. Voraussetzung ist aber, die Autofirmen einigen sich auf einen gemeinsamen Standard. Die von Shai Agassi vorausgesagte Massenproduktion von Elektroautos könnte dann sogar die Rettung für die Autostadt Detroit sein.
Das klingt doch nach einem sinnvollen Mittel, um die erkrankte Autoindustrie wieder fit zu machen. Nun geht es aber um den Patient Mensch und um unseren genetischen Schlüssel. Obwohl Charles Darwin, der in diesem Jahr 200 Jahre alt geworden wäre, das Internet für seine Evolutionstheorie genutzt hätte, gut, darüber lässt sich heutzutage nur noch spekulieren. Fest steht aber, dass David relativ einfach auf unsere genetischen Informationen und auch auf unsere persönliche Krankenakte zurückgreifen könnte.
Wir haben diesmal stark erhöhte Werte gemessen. Waren Ihre Cholesterinwerte früher auch so hoch?
Ich weiß gar nicht, ob die schon mal gemessen wurden.
Berechtigte Fragen des neuen Facharztes an den überfragten Patienten. Um keine Antwort verlegen, sind dagegen die großen IT-Player. Was bei Google Health und bei Microsoft Health Vault heißt, wird in Deutschland von Unternehmen als elektronische Gesundheitsakte bezeichnet. Die Idee dahinter, der Patient speichert im Internet seine Gesundheitsdaten ab, wie beispielsweise Untersuchungsergebnisse und Medikation. Ärzte und Patienten können jederzeit auf diese Daten zugreifen, erhalten schnell einen Überblick und können neue Befunde hinzufügen. Microsoft bietet einen ähnlichen Dienst an, der, ebenso wie bei Google, kostenlos ist. Der Zugang zu den Daten erfolgt über Benutzername und Passwort. Im Auge haben die beiden Konkurrenten nicht nur den amerikanischen Markt, sondern auch den deutschen. Denn die digitale Revolution des Gesundheitswesens ist ein Milliardengeschäft. Allerdings schläft die Konkurrenz in Deutschland nicht. Einer der Wettbewerber ist das Waldorfer Unternehmen ICW. Auch hier ist das Ziel eine Vernetzung zwischen Ärzten und Patient mittels einer Online-Akte. Diese kann bereits angelegt werden. Kostenpunkt 60 Euro pro Jahr. In Zukunft könnte eine solche Akte Teil der in Deutschland geplanten elektronischen Gesundheitskarte sein. Durch dieses Online-Gesundheitsgedächtnis sollen die Medikation optimiert, Doppeluntersuchungen vermieden und Kosten gespart werden. Kritiker sehen jedoch Gefahren.
Wenn ein kommerzieller Anbieter eine Gesundheitsakte anbietet, muss man sich fragen, wo ist das Geschäftsmodell? Ich gehe einmal davon aus, ja, dass ein börsennotiertes Unternehmen es sich nicht leisten kann, ja aus reiner Menschenfreundlichkeit ein Angebot zu erstellen. Und da gibt es diverse Möglichkeiten, ja, die man sich vorstellen kann, die aber immer darauf hinauslaufen, dass die Daten, die man eventuell eingibt, gefährdet sind, ja in der Hinsicht, ja, dass sie eventuell zu anderen Zwecken gebraucht werden als nur für den Patienten selbst, beziehungsweise dann, wenn sie an den Arzt weitergegeben werden.
Um sensible Gesundheitsdaten geht es auch bei der Analyse von Genen, auf die sich immer mehr Firmen spezialisieren. Die bekannteste 23andMe. Die 23 Chromosomenpaare eines Menschen und ein persönlicher DNA-Test für $399 sind hier Programm. Die Untersuchung der Gene gibt Auskunft über Abstammung und genetische Veranlagungen, wie das Herzinfarktrisiko. Die Ergebnisse sind passwortgeschützt online zugänglich.
Unser Ziel ist es, Menschen über Genetik aufzuklären und sie für einen Großteil der Bevölkerung zugänglich zu machen. Und wenn die Analyse für viele selbstverständlich ist, so ist meine Hoffnung, dass wir den Nutzen der Information ausweiten. Es klingt vielleicht gewagt, aber wir wollen die Gesundheitsvorsorge verändern.
Ein hehres Ziel, allerdings nicht ganz uneigennützig. Sammelt 23andMe doch genetische Informationen von vielen Menschen und nutzt diese anonymisiert zu Forschungszwecken. Auch die Investition von Google in das Unternehmen ist umstritten, ist doch Google als datensammelnde Krake bekannt. Aber der persönliche DNA-Test findet durchaus seine Anhänger, darunter die IT-Ikone Yossi Wadi. Er selbst ließ den Test durchführen.
Niemand wird dazu gezwungen, etwas zu tun, was er nicht will. Solange man die freie Wahl hat, solange die Privatsphäre garantiert ist und solange man sich dessen bewusst ist, dass private Daten auch ausgespäht werden können, dass Missbrauch mit dem Passwort betrieben wird, dann ist doch alles gut.
Alles gut? Fest steht, die digitale Revolution im Gesundheitswesen wird kommen, trotz Bedenken und offener Fragen.
Ja, dass sich das Gesundheitswesen zukünftig immer mehr im Netz abspielen soll, daran müssen wir uns vielleicht noch ein bisschen gewöhnen. Völlig selbstverständlich ist für viele von uns, unsere sozialen Kontakte im Internet zu pflegen. Und daran nicht ganz unschuldig ist Lars Hinrichs. Hallo, Sie sind der ehemalige Geschäftsführer von Xing. Was glauben Sie, wird sich unser Leben in Zukunft immer mehr im Netz abspielen?
Ich habe dieses Jahr mein 20-jähriges Internet-Erlebnis. Also von 1989 hatte ich meine erste E-Mail bekommen. Und seitdem hat sich die Digitalisierung immer weiter fortgeschritten. Und zwar sehr zum Vorteil. Man findet heute sehr, sehr viel mehr Informationen über die Sachen, die einen selber interessieren. Gleichzeitig muss ich natürlich auch damit umgehen, was sind meine Kontakte? Wer sind meine Kontakte? Wo speichere ich die? Und wie sicher sind diese Kontakte?
Sie sind selbst Mitglied bei 23andMe, haben Sie gerade erzählt. Sehen Sie das durchweg positiv, dass all unsere Daten nun im Netz verfügbar sind oder auch ein bisschen kritisch vielleicht?
Persönlich, als jemand, der sich damit auskennt und der sich mit den Sicherheitsfragen auseinandersetzt, habe ich damit überhaupt kein Problem. Ich hätte eher ein Problem, wenn meine Daten auf einem Datenträger wie der elektronischen Gesundheitskarte gespeichert sind. Für mich ist es eher sicher, die im Netz zu haben und den Leuten Zugriff zu geben, denen ich selber auch vertraue. Insofern ist, glaube ich, die große Frage einfach nur, wie erkläre ich Leuten, die sich nicht so gut mit dem Internet auskennen, was mache ich im Internet, wie mache ich das sicher?
Also man muss sich schon auch gut auskennen, um Herr seiner eigenen Daten zu sein. Sie haben eben im Beitrag gesagt, dass Menschen, die mit den neuen Medien zu tun haben, unbedingt hier auf die DLD-Konferenz kommen müssen. Warum?
Die DLD ist die beste Technologiekonferenz in ganz Europa. Die interessantesten Menschen sind hier. Hier werden neue Sachen gesprochen, gezeigt. Hier trifft man, die ganze Szene trifft sich hier immer wieder und das immer im Januar. Für mich ist es einfach ein Muss, hier zu sein, meine bestehenden Kontakte zu pflegen und neu zu knüpfen.
Suchen Sie vielleicht auch nach einem neuen Geschäftsmodell?
Meistens suche ich nicht danach. Ich glaube immer, dass so gute Ideen zu einem kommen. Und Xing war meine dritte Firma und es wird sicherlich eine vierte, fünfte und sechste Firma in meinem Leben geben.
Und gibt es da schon eine Idee?
Derzeit noch nicht. Ich habe jetzt gerade meine Übergabe gemacht und jetzt gehe ich auf eine kleine Auszeit. Und sicherlich, wenn die Krise dann richtig da ist in Europa, dann habe ich Lust, eine neue Firma zu gründen.
Okay, prima. Dann wünschen wir Ihnen erstmal eine gute Auszeit. Und vielleicht kommt ja die ein oder andere Idee hier auf der DLD-Konferenz. Viel Spaß hier noch und vielen Dank, dass Sie da waren.
Vielen Dank.
Tja, wie sicher sind unsere Daten im Netz? Auf diese Frage möchten wir jetzt noch mal näher eingehen. Schließlich ist das Thema aktueller denn je. Lidl, Telekom, Bahn. In jüngster Zeit häuften sich die Skandale immer wieder. Vielleicht, weil es noch nie so einfach war, an unsere persönlichen Informationen zu gelangen.
Bevor wir auf der Welt sind, existieren sie von uns. Digitale Daten. Und es scheint, als werden sie zum Selbstläufer. Unser Leben lang hinterlassen wir sie, teils freiwillig, teils unfreiwillig. So weiß etwa der Telefonanbieter, mit wem wir wann wie lange sprechen. Suchmaschinen speichern, nach was wir das Netz durchforsten. Unternehmen wissen, wer unsere Freunde sind und wann wir mit ihnen kommunizieren und was wir einkaufen. Die Problematik dabei: Data Mining und Warehousing. Digitale persönliche Informationen werden in großem Umfang analysiert und ergeben ein Gesamtbild des Users. So werten zum Beispiel Betreiber sozialer Netzwerkseiten Userprofile für Werbezwecke aus. Darüber hinaus können über Schnittstellen wie MySpace ID oder Facebook Connect persönliche Daten mit anderen Seiten vernetzt werden, wie hier die Wunschliste von Amazon. Das Userleben, ein offenes Buch für kommerzielle Interessen.
Ich glaube, es ist eine richtig coole neue Anwendung und es wird viele Experimente erlauben. In Zukunft werden unsere persönlichen Informationen viel verbreiteter sein als heute, auch unsere Online-Identität.
Eine weit verbreitete Identität. Der Preis dafür, Experten sind sich einig, das Ende der Privatsphäre.
Ich glaube, wir werden an den Punkt kommen, wo alles, was du denkst, privat ist. Alles andere, was du jemals sagst oder tust, kann von anderen gesucht und gefunden werden.
Nicht nur der Verlust der Privatsphäre droht, sondern auch Datenhandel und Missbrauch. Staatsanwaltschaften und Insider sprechen von mafiösen Strukturen. Der Handel mit Informationen, ein boomendes Geschäft. Spitzelaffären. Ein Skandal folgt dem nächsten. Laut Datenschützern sind Millionen persönlicher Daten im Umlauf. Von der Telefonnummer über den Namen und Beruf bis hin zur Kreditkartennummer. Kaum einer hat die Kontrolle darüber, was mit diesen Informationen passiert. Dabei nimmt die Menge und die Breite an erfassten Daten dank günstiger Speichermedien zu. Schätzungen gehen von einem digitalen Universum aus, das sich weltweit in den nächsten 3 Jahren auf 1,8 Billionen Gigabyte ausdehnen wird. Ende offen. Ebenso die Frage, wer unsere Daten beherrscht.
Rechtlich gesehen haben wir User, wir Betroffene natürlich die Möglichkeit, Macht über unsere Informationen auszuüben. Aber in der Praxis besteht diese Macht kaum und in der Praxis fällt die Macht zumeist den Verarbeitern zu, den Behörden, den Unternehmen, den Organisationen. Das ist ein Problem, weil es die Betroffenen entmachtet und die Verarbeiter bemächtigt.
Kann die Entmachtung aufgehalten werden? Datenschützer sehen den Staat in der Verantwortung, die Gesellschaft besser vor Datenhandel und Missbrauch zu schützen. Kein leichtes Unterfangen, zeigt der Staat doch selbst große Sammelwut. Einige Experten sehen deshalb vor allem für das Internet selbstregulierende Kräfte wirken.
Das Problem zurzeit ist, dass das Internet zu neu ist. Wir hatten noch keine Zeit, Normen zu entwickeln. Neue Normen werden aber kommen. Sie müssen. Das geschieht immer, wenn wir neue soziale Formen entwickeln. Zum Beispiel könnte eine neue Norm sein, möglichst viele Informationen von sich preiszugeben. Ich bin davon überzeugt, dass unsere Kinder viel selbstverständlicher Informationen von sich preisgeben, als uns Älteren lieb ist.
Ein anderer Ansatz geht von einem Gedächtnis für digitale Daten aus. Nach Erreichen eines Ablaufdatums sollen Informationen gelöscht und damit vergessen werden. Denn, so die Argumentation, über die Zeit verlieren Informationen an Relevanz. Zudem ist Vergessen sinnvoll.
Es erlaubt uns, die Vergangenheit zu verdrängen und in die Zukunft zu blicken. Wenn die Vergangenheit immer präsent ist, dann, so sagen uns die Neurophysiologen, dann können wir nicht mehr entscheiden, weil wir nicht mehr in der Lage sind, die Zukunft als neues, unabhängiges Gebiet zu sehen.
Um in die digitale Zukunft zu sehen, sollte allerdings niemand vergessen, dass persönliche Daten wertvoll sind. Die zentrale Frage wird die der Macht über sie sein.
Tja, und derjenige, der die Daten hat, hat er die Macht? Das würde ich jetzt gerne von unserem Gast wissen, Herr Dr. David Weinberger. Sie sind Internetphilosoph. Schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen. Was macht unsere Daten so wertvoll?
Well, if you know something about a person, you can.
Wenn Sie etwas wissen über eine Person, dann haben Sie auch eine gewisse Macht über diese Person. Was die ganze Sache so schwierig macht, ist, ja, wir wollen ja nicht, dass Marketingleute oder besonders interessierte Regierungen so viel Macht über uns haben. Wir wollen auch nicht, dass zu einfach Daten ausgetauscht werden. Wir wollen leicht Daten austauschen, sodass wir soziale Verbindungen schaffen können.
Sie haben eben im Beitrag gesagt, dass neue Normen, neue Verhaltensmuster entstehen müssen. Was meinen Sie damit?
Well, norms in English are not.
Nun, im Englischen sind diese Normen keine Regeln, die von der Regierung festgesetzt werden. Es sind eher so soziale Erwartungen. Höflichkeit zum Beispiel wäre so eine Norm. In der Wirklichkeit haben wir bestimmte Erwartungen davon, was öffentlich ist und was privat ist. Und das ist ganz ausgefeilt. Wenn Sie also zwei Leute hinter sich haben, die Privates erzählen, dann können Sie ihn hören, aber aus Höflichkeit hören Sie nicht wirklich zu, sei denn es gäbe besondere Umstände. Also es gibt eine sehr komplizierte, sehr fein ausgefeilte Norm. Im Internet können Sie alle hören. Sie können irgendwo hingehen, Sie können hören, was andere sagen, aber wir haben da noch nicht so diese Normen, die uns sagen, dass wenn man da zuhört, wäre das unhöflich. Diese Normen, die entstehen einfach nicht. Die sind aber bis jetzt noch nicht so richtig entstanden.
Müssen wir vielleicht auch selber einfach offener mit unseren Daten umgehen, da nicht so viel Scheu vorhaben?
Es gibt da keinen Zwang. Niemand sagt Ihnen, dass Sie das müssen oder nicht. Es scheint so, gerade bei der gegenwärtigen Generation, die jetzt mit dem Internet aufwächst, die bekommt sehr viel aus dem Internet und die sind einfach offener mit ihrer Information. Das ist anders als in meiner Generation. Aber diese Normen und diese sozialen Erwartungen, die verändern sich. Wenn man offen ist mit der Information, hat es eine positive, aber auch eine negative Seite. Positiv ist, dass man engere persönliche Beziehungen miteinander knüpfen kann.
Herr Professor Meyer-Schönberger hat eben vorgeschlagen, dass die Daten ein Verfallsdatum haben sollten. Sind Sie auch der Meinung?
Nun, bei manchen Daten wäre das sicherlich sinnvoll. Es gibt ja eine ganz weite Gruppe von Daten. Also Daten, die man mit sich rumträgt, in elektronischer Form zum Beispiel. Die Kontaktliste mit den Leuten, mit denen ich vor 15 Jahren gearbeitet habe, die ich immer noch kenne. Also das sind Sachen aus Mailinglisten und Facebook. Ich will ja nicht, dass die Sachen gelöscht werden. Also müssen wir wirklich uns überlegen, was verfallen soll und was nicht. Also manche Informationen sind ja auch historisch interessant.
Sie sind gerade extra aus den USA angereist und eben gerade erst angekommen. Was reizt Sie denn hier persönlich an der DLD-Konferenz?
Das ist einfach diese Ansammlung von sehr intelligenten Menschen, die hier eine große Chance sehen, ganz tolle Dinge zu erreichen in dieser neuen Welt, die man uns geschenkt hat.
Noch eine letzte kurze Frage. Sie haben, wie wir alle wissen, einen neuen Präsident mit vielen neuen Visionen. Glauben Sie, dass die Chance größer wird, dass die Ideen, die hier auch entstehen, tatsächlich Wirklichkeit werden?
Ja, denke ich schon.
Ich
sehe da auch eine Verbindung zum Internet. Wenn man realistisch ist, dann hätte man viele von den Dingen, die wichtig für uns sind, die hätte man nie auf dem Internet gesagt. Wenn man realistisch denken würde, hätte man nie Wikipedia aufgebaut oder so etwas. Was wir aus dem Internet lernen können, ist, dass unsere Vorstellung von realistisch und nicht realistisch nicht besonders präzise ist. Das Interessante für mich ist, also ich bin wirklich begeistert über Obama, dass er jetzt im Amt ist. Es sind nicht nur seine politischen Entscheidungen, die mir gefallen im Allgemeinen. Aber ich denke, was toll ist, ist, dass wir nicht mehr genau wissen, was möglich ist und was nicht. Und ich glaube, er gibt uns das Gefühl, dass wir mehr tun können, als wir dachten, dass wir tun könnten. Und das nennt man einfach Hoffnung.
Prima. Und ich glaube, eine positive Stimmung werden Sie hier auch auf der DLD-Konferenz finden. Ich wünsche Ihnen noch ganz viel Spaß und danke, dass Sie da waren.
Oh, thank you so much.
Ich danke Ihnen.
Ja, die IT-Welt ist im Wandel, das steht fest. Denn in Zukunft benötigen Unternehmen keine riesigen Server mehr. Programme und Dokumente werden einfach im Internet gespeichert, auf einer sozusagen sogenannten Computer-Cloud. Auch ein großes Thema hier übrigens auf der DLD. Denn die Experten sind sich einig, am IT-Himmel braut sich da so einiges zusammen.
Steht Wolke hoch, zum Herrlichsten geballt, verkündet, festgebildet, Machtgewalt. Schon Dichterfürst Goethe erkannte die Kraft der Wolken, und was Goethe mit edlen Worten beschrieb, trifft auch auf eine andere Wolkenkonstellation, nämlich das Cloud Computing zu. Mit Machtgewalt drängt die Cloud in die IT-Welt, und mit welch Herrlichkeit wird sie gerufen von den Big Playern wie Amazon, Google oder Microsoft? Beim Cloud Computing werden Gigabytes auf der heimischen Festplatte nie mehr knapp. Daten und Anwendungen lagern irgendwo in der Wolke. Dabei nutzen Computerexperten die Wolke als Metapher für das Internet. Eigentlich ist die Wolke ganz bodenständig, denn gemeint sind damit über die ganze Welt verteilte Datenzentren. Cloud Computing könnte einen Paradigmenwechsel auslösen. Stürzt dieses Rechnen und Speichern in der Wolke doch die Vision von Bill Gates, dass auf jedem Schreibtisch ein leistungsstarker Rechner mit umfangreicher Software steht. Microsoft verlässt sogar die Vision ihres Gründers und investiert Milliarden in eine eigene Cloud. SkyDrive, eine Online-Festplatte mit 25 GB, gibt es schon. Das feinmaschige Netz LiveMesh synchronisiert die Daten zwischen Computer, Cloud und eventuell bald dem Handy. Mit perfekten Online-Versionen der Office-Anwendungen könnte diese Wolke omnipräsent werden. Doch der verborgene Cloud-Computing-Primus ist Amazon mit seiner riesigen technischen Infrastruktur. Und so wird plötzlich aus einem Online-Buchhandel ein Webshop für Rechenkapazität. Die hauseigene Datenverarbeitungswolke heißt Elastic Compute Cloud. Es gilt, einfach online Rechenleistung mieten. Ein Angebot nur für professionelle User. Auch Google lässt sich nicht lumpen und setzt auf Online-Applikationen wie die Textverarbeitung Docs. Und Google bietet ebenfalls eine eigene Rechnerwolke an, die Plattform Google App Engine.
Wir wollen das Web voranbringen. Wir wollen, dass die Menschen das Web mehr nutzen. Das bedeutet, sie suchen mehr. Wir helfen ihnen bei der Erstellung von Inhalten und können die Suchmöglichkeiten erweitern. Die Schaffung von Inhalten und die Weiterentwicklung des Web als Plattform ist unser Ziel beim Cloud Computing.
Und so sind sich der gelehrte Goethe und die Computerexperten einig, was die Wolke betrifft. Sie ist wirklich zum Herrlichsten geballt.
Der Vorteil ist, dass man keinen besonders leistungsstarken Rechner benötigt und trotzdem mächtige Anwendungen laufen lassen kann. Außerdem kann man viele Daten in der Wolke lagern. Sorgen über Datensicherheit physischer Art, wenn jemand den Computer stiehlt, gibt es nicht.
Cloud Computing bietet einen viel einfacheren Weg, ein Unternehmen zu führen. Es erlaubt schnell auf den Markt zu reagieren, ohne die Notwendigkeit großer Investitionen. Es ist genauso nützlich wie Strom oder Wasser.
Doch Goethe warnte auch vor der Wolke mit seiner ganzen dichterischen Gabe. Und was ihr fürchtet und auch wohl erlebt, wie es oben drohet, so es unten bebt. Und so mahnen die Koryphäen der IT-Branche ebenfalls.
Ein Problem ist, dass man jede Menge Bandbreite für das Laufen der Anwendungen benötigt, egal wo die Anwendungen ausgeführt werden. Das könnte ein Problem sein.
Doch was passiert, wenn ein Anbieter ganz plötzlich das Geschäft mit der Wolke aufgibt und alle Zugänge und Daten lagern dort? Oder eine Firma wird von einer anderen gekauft und diese wechselt ihren Kurs über die Sicherheit der Daten?
Unsere Informationen und Daten sind überall verstreut und du bekommst sie nicht einfach wieder eingefangen. Es ist nicht wie bei verseuchtem Atommüll, den man in eine Box stecken kann. Es ist, als ob man alles in der Luft verteilt.
Damit der Himmel voller Wolken hängt und Cloud Computing zum Massenphänomen wird, muss das Nadelöhr, die Bandbreite der Datenübertragung, erweitert werden. Auch der Schutz der sensiblen Daten darf nicht vergessen werden. Aufzuhalten ist die Cloud-Umwelt wohl nicht mehr, weil wir schon jetzt immer on sind.
Ja, und fast immer on ist auch Oliver Gassner. Hallo Oliver.
Hallo.
Du bist Live-Blogger hier auf der DLD. Was genau heißt Live-Blogger, ganz kurz?
Ja, was wir machen ist, wir beschreiben in ein Weblog, also in ein Tagebuch dieser Konferenz von den Sessions, von den Vorträgen. Und das machen wir in etwa so, wie ein Radioreporter über ein Fußballspiel berichten würde. Nur, dass da sozusagen sich die Gehirne auf den Panels kloppen und nicht die nicht nach einem Stück Leder jagen. Und die Welt kann uns sozusagen dabei zuschauen, wie wir die Artikel schreiben, weil wir speichern die immer wieder ab, während wir sie schreiben und irgendwann sind sie dann fertig, da kommen noch Videos rein und Bilder.
Klasse. Und man kann deine Blogs und deine Kurznachrichten auch da vorne auf der Kugel sehen,
also
und wir werden die natürlich auch verfolgen,
genau, das
ganz
sind
klar.
Also nicht unsere, sondern das sind die von allen Leuten, die hier sind,
ja,
die eben Twitter-Nachrichten schicken und auch Leute, die uns von überall auf der Welt Grüße schicken.
Super, Oliver. Wir werden das genau verfolgen, denn wir werden natürlich dranbleiben an den Zukunftsvisionen, denn das ist ganz wichtig, sie zu hinterfragen und sie zu verstehen. In diesem Sinne verabschieden wir uns von der DLD. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Ich freue mich drauf. Machen Sie es gut. Tschüss.